mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
So, noch einmal, liebe Freunde, mit den Waffeln einer Frau ganz regulär. Und dann gibt's bei uns eine kleine Sommerpause, die aber eigentlich gar keine richtige Pause ist.
Denn es gibt ja quasi Material für zwischendurch. Wir haben dafür gesorgt. Frühstück bei Barbara heißt das Ganze. Und das sind deine großartigen Nicht-Waffel-Interviews mit Matthias Schweighöfer, mit Ilka Bissin, mit Max Mutzke und mehr. Und
Herrgott, es gibt so viel zu reden. Und nicht immer ja nur im Format mit den Waffeln einer Frau. Die Leute kommen ja auch schon vorher zu mir und dann quatschen wir und dann essen wir manchmal was und unterhalten uns so ein bisschen. Und genau daraus haben wir euch eine tolle Geschichte gestrickt. Und die könnt ihr hören in einer Woche.
Genau. Aber es geht ja noch weiter, weil nach der Sommerpause kommen wir ja zurück mit Folge 300.
Mein Gott.
Und wer da Gast sein soll, das könnt ihr nämlich entscheiden. Ihr könnt einfach vorschlagen, wer soll kommen. Und dann versuchen wir, der die meisten Stimmen kriegt oder die, versuchen wir alles in Bewegung zu setzen, um diesen Promi hier für Folge 300 klarzumachen.
Das ist doch einfach der absolute Wahnsinn. Sowas gibt's wirklich nur hier bei den Waffeln einer Frau. Aber jetzt geht's los mit einem Supergast. Moritz bleibt treu und der kann einfach alles. Hast du gehört, wie der die Dialekte drauf hat?
Mega, der Typ ist so gut. Diese Dialekte hat mich echt überrascht und richtig gut, was der da hingelegt hat.
Spricht ja auch Italienisch und Französisch und Englisch und Amerikanisch und Schwäbisch und Hamburg und Berlin, der kann ja alles.
Es macht so einen Spaß, euch beiden zuzuhören.
Ja, wirklich. Moritz bleibt treu. Da möchte man mal mit im Garten sitzen und einfach dabei sein, wenn der so einen Grillabend macht. Ich glaube, ja, das ist lustig. Das wird euch sicher auch so gehen, wenn ihr es gleich gehört habt. Ja. Mit den Waffeln einer Frau heute mit dem großartigen Moritz Bleibtreu. Ladies and Gentlemen, heute bei uns ein großartiger Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Er ist, kann man sagen, für Filme das, was das Bio-Siegel für Wurst ist. Wenn sein Name draufsteht, dann ist es auf jeden Fall gut. Moritz Bleibtreu!
Das zitiere ich dann irgendwann mal. Ne? Dann sage ich, Barbara Schöneberger hat mal über mich gesagt.
Irgendwas mit Wurst.
Irgendwas mit Wurst. Wie geht's dir? Ich freue mich, da zu sein.
Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe dich ein bisschen vermisst und wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Und du bist ganz, ganz froh, dass du heute sicher drankommst bei mir, weil ich habe mir ja nur für dich Zeit genommen. Du warst auch schon mal und wir haben gerade drüber gesprochen. Früher ging man ja zu Harald Schmidt, war ein bisschen der Höhepunkt, ne? Oder? In so einer interviewt werden Karriere war Harald Schmidt einfach das Allertollste.
Ja, das war die Harald-Schmidt-Show, war so der Adelsschlag, auf jeden Fall.
Und dann kam man manchmal dahin und dann hatte man manchmal nur, ich war auch häufig da und hatte man einfach nur 7 Minuten Zeit am Ende und da musste man dann wahnsinnig tolle Witze und Brüller unterbringen und es ging dann auch manchmal überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich bin mal vertagt worden. Genau aus dem Grund, ich war dann so der Letzte, der kommen sollte und das war so ganz am Anfang meiner Karriere und dann war irgendwer Wichtiges da. Ich weiß nicht mehr wer, aber ich glaube, irgendwer Wichtiges, ein Ami, irgend so ein Amerikaner war da und Harald hat dann, und dann haben die sich super verstanden, das Wort, und ich gucke auf die Uhr, denk mir so komisch und da war, glaube ich, noch jemand vor mir sogar noch oder so und dann gucke ich schon so, ich sage, oh ja, das wird jetzt aber irgendwie eng und so und dann bin ich vertagt worden. Und es war, glaube ich, dann der nächste Tag. Ich glaube, ich bin dann in Köln geblieben. Weiß
naja,
nicht, Delhi sogar.
Naja gut, vielleicht ist es dann auch so, dass die denken sich dann, na, der hat doch immer Zeit.
War auch so. Da hatte ich auch immer noch Zeit. Das war alles, das war ganz, 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 ganz am Anfang. Das war, ich war irre aufgeregt, weil ich damals, nach wie vor, bis heute, ein riesengroßer Fan von Harald bin.
Ja.
Insofern, das war für mich ganz was Tolles.
Ja, ja.
Also sowieso auch eine geile Show gewesen. Auch jemand, den ich sehr, sehr vermisse im deutschen Fernsehen.
Ich auch. Und ich frage mich immer, ob das noch ginge, was der Harald Schmidt damals gemacht hat.
Natürlich.
Und ich glaube, das nehme ich auch, weil ich glaube, es gibt ja nur ganz wenige, die sich sowas leisten können und wo es auch jeder akzeptieren würde. Wird es jeden Tag einen Aufschrei geben, aber das ist dem ja wurscht. Das gab es übrigens damals, glaube ich, auch schon. Und
das ist ja der Punkt. Das
war
ja
toll.
Nicht so, als ob es das damals nicht so gewesen wäre. Das war ja sogar so, das wirst du auch noch erinnern, dass Harald gefürchtet war. Harald war gefürchtet bei den Kreativen dafür, doch irgendwie seine Haltung dem jeweiligen Gast gegenüber hier und da vielleicht mal durchblitzen zu lassen. Und da gab es dann eben die Möglichkeit, dass man sich da total auf die Fresse fällt und dass das nicht so gut funktioniert oder dass er einen sozusagen gewähren lässt mit etwas Sympathie. Und das konnte der ganz toll, mit so einer ganz leichten Ironie und so einem leichten Zynismus hier und da mal einstreuen, wenn er jemanden vielleicht nicht so geil fand.
Ja.
Dann hat er die auch mal gerne auch mal auflaufen lassen, ein bisschen mit Absicht vielleicht. Und andere, die er mochte, hat er so ein bisschen getragen.
Letztes habe ich gesehen, hat er zu irgendeiner Frau gesagt, die kam und sagte, ach, ich dachte, es läuft hier so und so, hat er gesagt, was hast du denn erwartet, du kleine Schlampe? Das war super. Und zu mir hat er mal gesagt, als ich in die Sendung kam und dann saß man immer da in diesem Maskenraum und wurde da irgendwie da zurechtgemacht. Und dann kam er einfach immer nur so kurz rein. Hi, toll, dass du da bist. Ich freue mich auf die Show. Und dann war er schon wieder auf dem Weg nach draußen und dann sagt er, ah, eine kleine Sache noch. Wir machen die Show heute auf Französisch. Sprichst du Französisch? Und ich so, ja, also ich weiß nicht, ich hatte mal in der Schule ein bisschen vor. Ah, das wird schon. Ciao. Und dann ging er und dann war es wirklich eine Sendung auf Französisch. Wir haben nur Französisch gesprochen und ich habe damals ein Sat.1-Format beworben, anlässlich der Fußball-EM, glaube ich, 2002 oder WM. Und ich habe immer, das Einzige, was ich sagen konnte, war, ich wollte sagen, Sat.1, alle Tore, alle Spiele, so hieß das Ganze. Und dann habe ich immer gesagt, ah, Sat.1, tout le goal, tout le jeu. Ich glaube, das war das.
Tout le goal, tout le jeu. Super.
Du, sprichst du noch Französisch? Du hast doch, Gott, ich habe gelesen, Maurice Bleibtreu hat als 17-Jähriger Au-pair gemacht in Paris. Da dachte ich mir, so fangen viele Filme an, die ich mir anschaue.
Ja, das stimmt tatsächlich. Das war ein Zufall eigentlich. Das war, ich bin in der 11. Klasse sitzen geblieben und es war klar, dass ich Schauspieler werden wollte und auch irgendwie klar, dass mir der weitere Weg in der Schule, jetzt das Abitur eben, nicht wirklich was bringen würde, außer die Tatsache, dass ich mit meinem besten Kumpel zusammen irgendwie noch 2 Jahre oder 3 halt
abhänge,
zur Schule gehe und irgendwie genau so.
Ja.
Was auch nicht wirklich eine Option war, weil in der Schauspielerei ist es ja tatsächlich so, im Gegensatz zu vielen anderen Berufen, dass es schon gut ist, wenn man jung anfängt, ne? Gibt ja auch eine Obergrenze zum Beispiel, ich glaube, die liegt nach wie vor bei 25 oder so, war das nicht so in den auf den klassischen Schauspielschulen?
Ah, das weiß ich gar nicht. Ach so, du kannst jetzt nicht als...
Nicht, dass ich Scheiße erzähle. Nicht, dass
aber es ist ja...
Aber es gibt eine ganz klare Obergrenze, das ist ja auch klar, weil wenn du dir das klassische Theater anguckst, so eine Julia, die wird von Shakespeare beschrieben, mit 15 ist die, glaube ich, bei Shakespeare.
Ja.
Also die ganzen klassischen Heldinnen am Theater, die fangen ja sehr jung an. Und deswegen dachte ich so, nee, dann kann ich auch was anderes machen. Und eine Freundin meiner Mutter suchte jemand, der sich um ihr Kind kümmern konnte. Und dadurch, dass ich durch den Bezug zu meinem Kindergarten damals einen sehr, sag ich mal, alltäglichen Bezug zu Kindern aller Altersgruppen hatte. Und damals, also ich war dadurch, dass meine Mutter oft nicht da war, hatte ich halt eine sehr enge Beziehung zu meinem Kindergarten und meinem Kindergärtner.
Hast du nicht sogar immer noch Kontakt zu dem?
Absolut, absolut. Das ist so, also wenn es sowas wie eine Vaterfigur in meinem Leben gibt, dann würde ich immer sagen, das ist Konrad oder Conny, wie wir ihn zeitlich nennen.
Aha.
Ja, den gibt's heute noch, den gibt's heute noch.
Ach, wie toll.
Und der war für mich so ein zweites Zuhause und ich bin halt lange über die Zeit hinaus, wo ich auch nicht mehr jeden Tag in den Kindergarten gegangen, immer noch hingegangen. Wir sind immer noch mit auf die Reisen gefahren.
Nein, ist das schön. Und das ist, hier gibt's ja nichts Cooleres als einen großen Jungen, der sich dann um die Kleinen kümmert, weil ich meine, das fehlt ja immer total bei so Erziehungsbetrieben. Da gibt's ja ganz wenig Männer eigentlich, ja.
Also
sind ja immer nur Frauen. Genau.
So, ja.
Und deswegen ist es so cool, wenn da mal ein starker Junge kommt, der irgendwie sagt, komm, wir gehen mal rennen oder ich heb dich mal hoch oder irgendwie so, ja.
Ja, es war großartig für uns. Der war oder ist bis heute. Ich meine, mittlerweile hat er, ich weiß nicht, wie viele Läden der hat in Hamburg. Das ist eine kleine pädagogische Instanz, glaube ich, kann man wirklich sagen, in Hamburg. Und das ist ein ganz, ganz, ganz toller Pädagoge, von dem ich, ja, also alles, was man so, was ich über Pädagogik weiß, würde ich sagen, also die schlauen Sachen.
Die meiste von ihm.
Das meiste kommt von ihm. So, das hat er wirklich gut gemacht. Und deswegen war das für mich sehr normal, weil wir eben auch noch auf die Reisen mitgefahren sind. Dann als Ältere, da waren wir so 12, 13, haben uns dann noch um die Lütten da gekümmert, Nachtwache gehalten und gemacht und getan. Und deswegen kannten wir das irgendwie alles. War bei uns im Kindergarten immer so das Ding, die Älteren kümmern sich um die Kleinen.
Ja.
Und wir hatten zum Beispiel auch viele, Konrad hat sich immer stark gemacht, Kinder zu integrieren, wo es nicht so einfach war. Also Behinderte, sowie physisch als auch psychisch, was oft nicht leicht war. Und das war für uns aber natürlich eine super Sache, ne? Wenn du dann, wir hatten einen, der hieß, glaube ich, Christopher oder so, der hatte so Schienen an den Beinen.
Ja.
Und dann mussten wir immer so lernen, eben auch immer zugucken, wie macht man die dran, ne? Und damit Christopher gehen kann.
Das ist anspruchsvoll.
Jetzt erzähl ich dir eine geile Geschichte, auf die Gefahr hin, dass er sauer ist, würde aber nicht sein, weil das ist eine großartige Geschichte über meinen Kindergärtner Konrad. Die Arten, also die Pädagogik, die der betrieben hat, ne? Das war so, irgendeiner von uns hatte was und er musste zum Arzt und er musste eine Spritze bekommen. Und irgendwie hat sich rum erzählt, so Spritze bekommen, ganz schlimm. Und du weißt, alle Kinder haben unheimliche Angst vor Spritzen, ne? Konrad hat gesagt, okay, jetzt muss man irgendwas machen. Hat gesagt, Kinder, kommen mal alle ran, so, pass mal auf. Einer der Kinder, der Vater von einem dieser Kinder, war ein Arzt. Hat er sich mit ihm abgesprochen und hat gesagt, wir machen Folgendes, wir setzen uns vor die Kinder hin und du gibst mir eine Spritze und ich zeig den Kindern, wie wenig und überhaupt nicht schlimm das ist. Ne? So, gesagt, getan. Hat er gemacht, alle Kinder kommen zusammen. Der Vater von dem betreffenden Jungen kam, Spritze, hier, guck mal da, Plastik, Kanüle, zap, zap, Nadel, oh ja, hier, Spitz, guck mal, aufziehen, Flüssigkeit, tap, 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 alles. Conny, Hose runter, zack, Arsch hingehalten. Bub, der die Spritze rein, dung, die Spritze rein, bub, 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 Konrad so, zapp, na, siehst du hier, ne, gar kein Problem, Hosen wieder hochgezogen, setzt sich so hin und es ist schon so, so ein bisschen weiß, ne, so, so leicht, und versucht sich noch so am Stuhl festzuhalten
und sehe ich so, so
wieder so langsam so wegsackt, so die ganzen Kinder so, oh mein Gott! So original 15 Kinder drumrum, der Vater, zum Glück Arzt, nimmt ihn so, legt ihn so hin, Füße hoch. Die Kinder alle durchgedreht, so Ende der Geschichte. Was war passiert? Er sagt, irgendwann sagt er, am Elternabend hat er das dann erzählt. Er hat gesagt, naja, das war Eigentherapie, der Versuch, schiefgegangen. Weil er hat selber solche panische Angst vor Spritzen.
Oh Gott, ist das süß.
Dass er gesagt hat, er macht das jetzt vor den Kindern, um seine eigene Angst zu besiegen. Und zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, pädagogisch extrem wertvoll und gleichzeitig auch, ne, die Überwindung der eigenen Ängste. Grandios gescheitert.
Also super, es gibt in Hamburg 15 Kinder, die bis heute ungeimpft sind.
Ja. Eilenau e.V., wenn ihr einen guten Kindergarten in Hamburg braucht. Eilenau e.V., merkt euch das, die besten
schön.
Leute.
Ja, aber cool, dass du dich, ich meine echt mit 17, du warst jetzt auch nicht irgendwie ein Junge, der irgendwie gar nichts mit sich anzufangen wusste. Also du hättest ja auch sonst viel Scheiß machen können in Hamburg und hattest deine Jungs und so. Und dann wirklich zu sagen, ich gehe nach Paris und kümmere mich um ein Kind oder so. Also es war schon ein Schritt.
Ja, wobei ich war da schon relativ beschützt. Also diese Freundin meiner Mutter, die lebte dort in Paris und deren Freundin war die Mutter des Kindes. Das heißt, ich hatte auch immer einen Ansprechpartner da. Ich war jetzt nicht so ganz zu 100%ig auf mich selbst gestellt. Ich hatte da irgendwie einen Kontakt, der direkt zu meiner Mutter verlief und auch direkt zu der Mama des Kindes. Ja. Aber es war schon auch.
Und jetzt?
Also, ich hatte klassisches Chambre de Bonne, ne? Das sind diese kleinen Beistellzimmer, die man hat in diesen meistens in einem Nachbargebäude von den Häusern und die haben dann so ein extra Treppenhaus mit so extra kleinen, mini kleinen Apartments. Die sind so, ja, wie so eine Knastzelle so groß, keine Ahnung, wie groß die sind, so 9 Quadratmeter oder so. Da hat man so eine kleine Mini-Duschkabine drin und eine Toilette auf dem Flur.
Und, das ist doch total cool. Und jetzt, wenn wir jetzt mal die erotische Komponente dieser Zeit nur ganz kurz streifen, ja, und du müsstest das mit einem Adjektiv zusammenfassen, deine Zeit in Paris, was wäre das für ein Wort?
Die erotische Komponente? Hast du gerade gesagt?
Du warst 17 und du warst in Paris. Müssen wir noch was erklären?
Ich habe mit Europa überhaupt gar nichts am Hut gehabt, glaube ich, in dieser ersten Zeit, weil ich so damit beschäftigt war, da erstmal klarzukommen. Das kam dann etwas später. Also ich musste überhaupt erstmal irgendwie klarkommen und Französisch lernen, was ich überhaupt nicht konnte. Mhm. Was gut war, weil die Kleine, die war 2 und wir hatten so ungefähr den gleichen Wortschatz. Dann ging das zumindest ganz gut. Aber ich habe dann viele Jobs angenommen und habe unter anderem bei McDonald's gearbeitet und da habe ich eigentlich am besten sprechen gelernt.
Ja, und da hat man ja viel Umlauf, da lernt man wirklich viele Leute kennen bei McDonald's.
Genau, und es ist einfach, ne? Weil wenn du an so einer Kasse an Double Cheese, an Filet Fiche, das ist nicht so schwer, am Big Mac, das kriegst du hin.
Ja.
Und gleichzeitig hast du viele Leute, junge Leute, da in Frankreich arbeiten da fast nur ausschließlich junge Leute. So ein Studentenjob, ein klassischer.
Ja.
In Frankreich. Und da lernst du viele junge Leute kennen, was cool war.
Ja.
Und viele ausländische Mitbewohner mit Migrationshintergrund.
Ja.
Mit denen ich dann hauptsächlich war und von denen ich auch Französisch gelernt habe. Deswegen habe ich am Anfang viel Verlan gesprochen, ohne zu wissen, dass es Verlan ist.
Was ist Verlan?
Verlan, die Französisch sprechen, wissen, das ist eine aus in der Banlieue, also in den Außenbezirken, in den Ghettos, wenn du so willst, entstanden.
Also das ist eigentlich das, was wir bei uns mit Isch und Disch so ein bisschen haben, oder?
So ein bisschen, aber die treiben das noch weiter. Das ist eine Verballhornung der Sprache. Das heißt, die nehmen den ganzen Sprachbau auseinander. Wenn du also sagst, n'importe quoi, es ist egal, dann ist das im Verlan n'importe nawak.
Ah, okay.
Wenn du also sagst, du gehst...
lustig.
Wo bist du? Chez moi?
Ja.
Ist chez wam.
Chez wam, ach so.
Wam. Moi, wam.
Ja.
Und das ist fast eine ganze Sprache. Und wenn die das schnell sprechen, verstehst du kein Wort mehr. Und ich habe halt ganz viele Sachen, weil ich halt mit denen mehr abhänge, immer dann im Verlan gesagt und wusste nicht, dass das falsch ist. Und dann haben mir die Leute gesagt, Maurice, c'est pas ça, non, die pas ça, c'est pas juste, ne? Das musst du so und so sagen. Ich so, weil ich wusste das nicht.
Ja.
Und weil das mit der Schule dort vor Ort, das hat nicht so gut geklappt. Weil da lernst du nur Leute aus anderen Teilen kennen und sprichst Englisch.
Ich weiß.
Deswegen war das meine bessere Schule.
Und aber die, du
das
bist mit der perfekt Erotik, jetzt. Das ging dann erst okay. Los. Ja, ja, bitte. Ich will dich da auf keinen Fall unterbrechen. Was?
Das mit der Erotik, das ging erst los, als ich dann, ich habe glaube ich, nach ungefähr 10 Monaten habe ich da ein Mädel kennengelernt.
Ja.
Eine Marokkanerin. Und das war auch sehr anstrengend, weil das so eine klassische traditionelle Familie.
Ich wollte gerade sagen, da konntest du nicht abends mit zum Abendessen kommen,
aber,
oder?
Aber das war so ein bisschen kompliziert.
Okay,
ja.
Okay.
Also die, sag mal, die erotische Komponente von Paris war...
War eher...
Eher mau.
Eher mau.
Ganz mau, um ehrlich zu sein.
Okay, schade. Ich hatte das in meinem Kopf alles schon... mit Baguette und Croissant und allem. Naja, so, jetzt pass auf. Ich habe dich bei LOL gesehen und Moritz, ich musste so lachen. Ich bin ja die First Opfer of all First Opfers of LOL, weil ich bin die Erste, die rausgeflogen ist.
Ich habe diesen Witz so oft erzählt, dann verkacke ich den. Das kann nicht wahr sein. Ich habe den so oft schon erzählt.
Ich weiß nicht genau, wie du... Bist du rausgeflogen bei einem eigenen Witz, den du erzählt hast?
Nein, das nicht. Nee, ich habe dann halt dummerweise gelacht. Aber ich habe den einen Witz, den ich erzählt habe, ich verkackt. Und das ist so irre, weil den erzähle ich im Schlaf eigentlich. Und irgendwie habe ich mich da einmal verhaspelt und dann...
Also jetzt mal ganz
aber das ehrlich. Ist auch gemein. Das ist auch ein gemeines Format. Du warst doch auch da, ne?
Ich bin die Erste, die rausgeflogen ist aus allen deutschen Staffeln. Ich habe es 55 Minuten in der allerersten Staffel. Und es war so, dass alle zu mir gesagt haben, warum machst du da mit? Du hast doch gar keine Chance. Und dann habe ich... Du warst ja jetzt erst... Ich habe den Klaas Häufer Umlauf gesehen in der nächsten Staffel. Da dachte ich mir, der ist die Barbara Schöneberger von Staffel 2. Der hatte dem Ganzen gar nichts entgegenzusetzen. Der war ein solches Opfer. Und dann habe ich dich gesehen, da dachte ich mir, siehst du mal, der Moritz.
Aber bei mir war es genauso. Und ich habe Joko gesehen.
Ja.
Ich habe Joko gesehen, habe so gedacht, so, haha, der ist noch schlimmer als ich. Der wird garantiert, und war auch so. Der hat, glaube ich, keine 20 Minuten durchgehalten oder
oh
so.
Oh
ne?
Gott, aber es ist wirklich, ich habe dich da gesehen und dachte mir, du hast da, was das Thema angeht, eine sehr dünne, wie soll ich sagen, Nervenschicht.
Nein, Barbara, weißt du, was mir vor allem aufgefallen ist, das ist ja Folter. Das ist ja wirklich, das ist ja auch mehr ein soziales Experiment als eine Fernsehsendung. Ne? Das ist ja wirklich Folter. Und es wird ja halt schlagartig klar, wie wichtig Lächeln, Mimik, Lächeln an sich im sozialen täglichen Umgang ist.
Ja.
Also du bist ja völlig aufgeschmissen ohne Lächeln. Ist ja Wahnsinn, stell dir mal vor. Also ich habe nur gedacht danach, das möchte ich nie wieder. Also nö, da gibt's ja, nö.
Also ich will das sofort, ich habe mir danach gedacht, ich will sofort wieder, aber ich fand das so lustig, aber es war für mich auch so, ich wollte auch die ganze Zeit lachen und ich hatte gar keine Möglichkeiten, dem irgendwas entgegenzusetzen. Ich habe immer, wenn dieses Möp, 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 dieser Ton kommt, da habe ich schon angefangen zu, wie so eine...
Ja, ich, wie gesagt, ich habe auch gedacht, das war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, aber gerne reicht dann auch.
Ja. Also ich würde es jederzeit nochmal machen, aber ich fliege wieder als Erstes raus. Ja.
Ich glaube ich nicht. Nee.
Ich habe jetzt aber rausgefunden, die machen so Grimassen, weißt du, die machen dann so, wenn sie lachen müssen. Das habe ich damals nicht gemacht. Ich habe versucht, das wegzudrücken und das konnte ich nicht.
Der Regelkatalog muss dann irgendwie nochmal verschärft werden.
Ja.
Ich glaube, was Axel hatte mir, glaube ich, erzählt, Stein, der hat, glaube ich, was hat der denn noch? Der hatte doch irgendwie sogar sich so Schmerzen zugefügt oder so.
Ja, der hat sich selber gekniffen oder so,
genau,
oder?
Genau, hat sich nicht irgendwie so Schmerzen zugefügt.
Das kann ich nicht. Ich mag nichts machen, was wehtut. Schon siehst,
was für ein dämliches Format, ey. Wie die sich da alle quälen, ne? Also, um das Schönste und Natürlichste der Welt zu unterdrücken, ne? Oder auch wieder, wenn da jetzt so Dings rüberfliegen würden, so Außerirdische, die würden auch so denken, was macht
ihr da? Sind so krank. Aber dann saßt du da draußen bei Bulli in der Regie sozusagen und dann hat man doch aber sehr befreit noch schön gelacht, oder?
Voll, da war es doch nett, da war es dann schön, da habe ich auch gedacht, ach, gute Idee.
Ja.
War ein Glück. Und dann spätestens, als wir dann so in Stunde 5 waren.
Ja, ist es Folter, dann ist es wirklich Folter.
Dann habe ich nur so gedacht, ein Glück, dass du so früh rausgeflogen bist.
So. Ja, man muss
weil
ja dann auch liefern.
Das war dann schon wirklich einer Flug übers Kokosnest. Ne? Das war dann schon echt, das war schon Wildstyle.
Ich habe vor allem auch gemerkt, ich habe dem gar nicht so viel entgegenzusetzen, weil ich bin kein Comedian. Ich bin niemand, der sich was ausdenkt. Weißt du, ich bin gut im Reagieren und du bist gut in Rollen und so. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, so Leute, ich habe jetzt noch 16 verschiedene Sachen vorbereitet. Ja.
Genau.
Und deswegen, ich hätte auch gar nicht so wahnsinnig viel vorbereitet gehabt. Deswegen, ich war ganz gut aufgehoben da draußen. Wenn wir übers Lachen reden, fällt mir ein, dass ich zum Beispiel immer sehr gerne lache und sehr viel gute Laune habe. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht bist du da auch anders. Ich gehe ziemlich meinem Umfeld auf die Nerven mit meiner guten Laune oder mit meiner immer positiven Einstellung zu den Dingen. Ich merke, dass es für mein Umfeld wirklich, und jetzt ernst gesprochen, zunehmende Belastung wird, dass ich immer gut drauf bin. Ich glaube, viele würden sich wünschen, dass ich mal ein bisschen so, oh, weißt du, so einen Durchhänger habe. Ist es bei dir auch
meinst
so?
Du? Nee, bei mir ist es eher andersrum. Bei mir ist es eher so, dass wenn ich nur ganz normal gucke, das habe ich von meiner Mutter geerbt, mich alle fragen, alles okay? Geht's dir gut? Ich so, hä? Alles gut? Ja, wieso? Nee, ich dachte nur, guckst du? Ich so, wie guck ich? Ja, naja, so. Ich so, hä? Ich guck ganz normal. Ist gar nichts los, aber ich scheine irgendwie eher so. Aber das, nee. Also, dass sich jemand darüber beschwert, dass ich so gut gelaunt wäre, habe ich länger nicht erlebt.
Okay, verstehe. Aber würdest du oft
ich sag mal
ja
so,
ja?
Wenn das passiert, ich finde das ja eher, also fragst du dich dann aber nicht, weil das ist doch, was ist denn das für eine Kritik? Also beziehungsweise, was ist denn das für ein Wunsch, zu sagen, ich wäre froh, wenn die Barbara mal ein bisschen pissiger wäre. Das wäre aber, ist aber, vielleicht solltest du dein Umfeld mal
schauen. So, soll ich mein Umfeld, anstatt meine Eigenschaften zu verändern, soll ich mein Umfeld austauschen,
hallo,
oder?
Ich wäre froh, einen solchen Sonnenschein in meiner Nähe zu haben, der immer gut gelaunt ist. Was
ja,
kann
aber ich glaube, dass einen das auch manchmal nervt, weißt du, wenn jemand immer sagt, ach, ist doch
ja,
nicht so schlimm.
Ja, weil der selber gefrustet ist, dann soll der nach Hause gehen, Barbara, gib dich nicht mit solchen Leuten ab, sag denen, der soll seine eigenen Probleme machen.
Warte,
was los?
Ganz kurz, warte. Könnt ihr mal bei mir das zu Hause anrufen und sagen, dass die alle ausgetauscht werden?
Die sollen alle gehen, das nicht schlimm. Lass dir deine gute Laune nicht kaputt machen von solchen Menschen.
Wie
diese
geil
Haters.
Du das
Haters. Das sind Haters.
Wie geil. Weißt du was? Es ist ja nicht nur das Ich und Dich, was du drauf hast, sondern es ist auch deine Leute. Es ist das Däne.
Aber das ist dieses Berlin, Däne.
Däne. Du hast jetzt gerade Berliner Dialekt gesprochen für Viktor Brinks.
Bei Viktor, ja. Mhm.
Und da habe ich dich gesehen und da dachte ich mir, das ist richtig gut geworden. Du hast eigentlich mit Berlin ja nichts zu tun, wa? Hat sie nichts zu tun? Wie hast du das gemacht? Ich habe jetzt mit der Minkai Fanti gesprochen, die hat auch eine Berlinerin gespielt.
Fanti auch. Fanti. So hier die Minkai Fanti, wa?
Die heißt Fanti, die hat gesagt, ich heiße nicht Panti, ich heiße ja, Fanti. Ihr sagt ja auch nicht Elepant oder Fotograf.
Das stimmt allerdings.
Oder fantastisch. Ja. So, sag mal, wie hast du es? Die hat es mit Kurt Krömer hingekriegt. Die hat gesagt, sie hat einfach die ganze Zeit Kurt Krömer gehört.
Ja, Audiovorlagen sind immer mit das Beste. So, ist halt die Frage, wo du das muss man aufpassen, dass man da nicht in so eine, weil zum Beispiel gerade Kurt weiß ja hat eine sehr sehr spezielle Diktion, wo man aufpassen muss, dass man nicht wirklich dann echt so klingt wie der. Ne? So, aber nee, schon so Audiovorlagen. Ich habe ja auch in meinem Freundeskreis, ich bin so oft in Berlin, ich kenne viele echte Atzen und es gibt ja dann auch und das ist ja die größte Problem in Berlin. Es gibt ja dann wiederum, die sind ja solche Nazis, was den Dialekt betrifft.
Ja.
Es gibt ja dann noch mal lokal Lokalkolorit
und
Lokalkolorit.
Auch Ost und West,
also
Berlin-Unterschied.
Das hast du denn gut gemacht, aber ich sage dir eins. Das ist ein bisschen Potsdam. Ne? Warte, Max, musst du aufpassen. Das ist ein bisschen Potsdam.
Und wo wolltest
das ist,
du?
Nee, das ist,
wo
das
wolltest
ist, nee,
du?
Das ist, nee, das ist nicht, ja, hier Wedding war. Er hat gesagt, das ist eher West-Berliner. Er hat gesagt, nee, musst du aufpassen, das ist ein bisschen Potsdam. Das vermischt sich, wa? Ich sag, okay, alles klar, nee, klar, bin ich vorsichtig und so. Du kannst, das ist, da muss man aufpassen.
Und kommst du beim Berlinern
auch
ins Litzbühlen, weil stößt ein bisschen an vorne an eine Zähne?
Das geht, das ist eigentlich mehr Hamburg.
Ah ja, wirklich, ja. Ich finde,
natürlich weißt du doch, Alter, das ist bei uns ist das so, Alter, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel hier in Dings bist, weißt du, bei Barmbek weg, da sind die Leute so und so weiter du an die See noch oben gehst, wird das noch immer mehr. Und da ist das auch so, ich weiß nicht, dann ist das auch, sagen wir mal, das gehört zum guten Ton, sag ich jetzt mal, auch so ein bisschen mal so eine feuchte Aussprache zu haben, weißt du?
Das ist
so.
So schön. Hast
ja,
du
das
auch?
Ist so, Barmbek zum Beispiel, das ist, da gehörst du gar nicht dazu, Alter, wenn du das nicht hast, bist du mit einem geschinkten Grab, weißt du?
Das stimmt übrigens wirklich. Dialekt,
das ist so, Alter.
Dialekt ist was dich, wenn du ihn nicht sprichst, bist du nicht Teil der Gang. Wenn ich nach Österreich, ich habe ein Haus in Österreich, wenn ich nach Österreich komme und dann rede ich mit denen und dann ist es so, dann denke ich mir, weil ich bin ja aus Bayern und dann denke ich mir, ich bin ein Teil davon, verstehst du? Ich bin bei euch, bis an der Eins und so. Und
na,
dann merke
schöne
ich,
Berge, das ist schon ein bisschen
na, genau,
was anderes.
Und dann sind die mit mir sofort auch so ein bisschen, ich bin dann nicht Teil der Gang, weil ich einfach dann doch eben total anders spreche und die finden uns dann auch doof. Also ich glaube, Hochdeutsch sprechen in der Dialektgegend ist ein echter Klumpfuß.
Absolut, absolut. Und bei Berlinern war es halt echt so, da hatte ich echt auch ein bisschen Sorge, weil ich halt weiß, wie picky die sein können. Und dann guck mal, oh nee, das ist nicht. Aber ich habe mir von echten Berlinern wirklich relativ ehrlich, glaube ich, attestieren lassen, dass ich es ganz gut getroffen habe.
Du bist ein Dialekt-Superstar.
Halt, Na, es war vor allem einfach, es hat einfach so gepasst. Die Serie war in Berlin verortet. Ich habe das gelesen und ich habe beim Lesen hatte ich sofort diesen Dialekt im Ohr. Das war halt, dachte ich, das muss man im Dialekt spielen, das muss man machen. So, ja. Und dann, ja, dann haben wir es ausprobiert und es hat funktioniert. Und das macht mir immer wieder Spaß. Und das Tolle an Dialekten oder Akzenten ist, dass das dir immer sofort bis zu einem bestimmten Grad eine Figur gibt, ne? Weil jede Sprache, genau wie bei Sprachen ist das ja auch so, wenn ich Italienisch spreche, dann bin ich streng genommen ein anderer Mensch, weil meine gesamte Gestik verändert sich, meine Mimik verändert sich, alles, auch die Art, wie ich denke, verändert sich, weil natürlich der Satzbau und auch die Art und Weise, wie man Wörter nutzt, teilweise einen ganz anderen Hintergrund haben, auch einen emotional anderen geschichteten Hintergrund, ne? Mhm. Wo Deutsch eben eine Sprache ist, die sehr durchdacht, sehr intellektuell und sehr reich auch. Also mir ist überhaupt erst klar geworden, wie schön Deutsch ist, als ich andere Sprachen gelernt habe. Ne? Mhm. Aber du benutzt ihn dann auch gestisch zum Beispiel ganz anders. Ne? Also in der, also wo du das ganz stark erkennst zum Beispiel, ist auch, wenn wir Europäer, sage ich jetzt mal, international arbeiten oder gerade auf Englisch arbeiten. Ne? Was sofort passiert ist, alle senken die Stimme. Also wenn du, ich rede normalerweise, wenn ich im Deutsch sprechen würde, würde ich meine Stimme irgendwo hier im Brustkorb haben. Mhm. Im Allgemeinen, in English, mostly it's gonna become like this. So it's a whole different ballgame. You notice that everybody does it.
Und warum?
Go watch all the movies from all the your favorite actors.
Ja,
all your favorite,
das stimmt wirklich, die reden alle so.
You see, they all speak like this. Everybody does. I don't know why.
Ah, und wir sind viel zu weit oben, ja, weil wir so vorne auf der Stuhlkante sitzen, wir Europäer.
It's the kind of tonality that you're using. You're just using the voice from a different space and it has a different, there's a different void to it and a different feel to it. Do you feel how
yes.
Do you feel that right now? It's a whole different ballgame.
Okay.
Oder wenn die Stimme halt hier sitzt, ne? Ja. Das ist viel europäischer hier. Also Französisch sprichst du von hier, c'est quoi, c'est la la la, ça va. Und komischerweise im Englischen, alle, also wirklich von, hör sie dir an, alle unsere Kollegen, hör dir mal die Originalstimmen an. And you see, everybody does that.
Okay.
It's the first thing they do.
Aber
I don't know why they do that, because the Americans do it. And then it's like, do you still understand them? Because so quiet. Das ist lustig, aber es ist, ich mache es auch bis zu einem bestimmten Grad.
Aber hast du schon in richtig anderen Sprachen gedreht? Also das ist doch ein totaler Stress. Ich meine, ich höre das ja jetzt gerade, du bist ja almost sozusagen native speaking in verschiedenen Sprachen. Du kannst das ja wahnsinnig gut. Aber trotzdem, ich finde, zu drehen, nicht in deiner eigenen Sprache. Ich kriege immer Angebote, wollen Sie mal da und da moderieren? Wer halt auf Englisch? Aber ich muss sagen, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Weil ich würde mich so unsicher fühlen.
Na gut, ich habe ja Schauspielschule in auch eben in Italien, auch in Amerika ja vor allem gemacht. Kenn das also, spielen auf Englisch. Das ist halt was anderes. Ich sag, das ist so... was ich eben meinte, du nimmst eigentlich eine bestimmte Figur an in dem Moment, wo du eine andere Sprache sprichst. Das heißt, auf der einen Seite kann das unheimlich geil sein, gerade im Englischen, weil Englisch einfach genau wie in der Musik eine unheimlich melodische, unheimlich geeignete Sprache ist für die Schauspielerei. Also Shakespeare auf Englisch ist, da gibt's keine andere Sprache der Welt, die so toll klingt und die du so toll so nutzen kannst, wie das Englische, ne? Aber gleichzeitig geht natürlich auch immer eine Kleinigkeit verloren, nämlich die eigene Beziehung zur Sprache. Also es ist ja was ganz anderes, ob ich sage, ich liebe dich oder ob ich sage, I love you. Das ist ja eine, sind ja...
Ja, man also fühlt, also ich fühle halt eine andere Sprache nicht so, ja.
Du sagst es, genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in unserer eigenen Sprache singen und in unserer eigenen Sprache spielen. Und deswegen wird das auch immer was völlig anderes sein in der Rezeption. Und ich glaube, das ist eben auch im Beruf halt ein ganz entscheidend wichtiger Punkt. Also wie sehr kann ich mich über eine Sprache eben auch empfindlich machen für Dinge, ne? Und wie sehr kann eine Sprache auch auf mich wirken, weil ich sie emotional so fühle, weil es meine Muttersprache ist.
Ja.
Und das, ich glaube, ich kann mit Deutsch ganz anders arbeiten, als ich das in Französisch, Italienisch und Englisch kann. Ich habe in all diesen Sprachen Filme gemacht. Ich habe sogar mal einen Film auf Dänisch gemacht, ohne ein einziges Wort zu verstehen von dem, was ich da gesagt habe. Und bin nicht
so
synchronisiert worden. Da bin ich bis heute
so
richtig
stressen.
Stolz drauf.
Oh, das bewundere ich wirklich. Auch am Set zu sein und sich nicht in seiner eigenen Sprache unterhalten zu können, das würde mich wahnsinnig machen.
Ja,
man ist ja auch nicht so schnell in anderen Sprachen. Hast du dann im Englischen und im Italienischen auch so einen guten Witz wie im Deutschen?
Nein, also natürlich habe ich, wenn man das jetzt sich den Beruf wie so eine, oder das, was man kann, wie so ein Werkzeugkoffer vorstellt, dann fehlen darin ganz, 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 ganz viele Teile, die ich im Deutschen habe. Spätestens, wenn ich in der Impro lande, bin ich natürlich auf Deutsch, habe ich da ganz andere Werkzeuge in meinem Koffer als auf Englisch oder Italienisch. Das stuft sich dann nochmal ab. Im Englischen bin ich ziemlich gut, Französisch auch, Italienisch nicht mehr ganz so gut, aber das ist nicht zu vergleichen mit Deutsch. Deutsch wird immer, also ich war mal auf das war auf der Berlinale, ich habe mal einen Film gemacht mit dem Ishwan Sabo. Das ist der Regisseur von Mephisto.
Ja.
Damals, der Fall Furtwängler hieß der mit Harvey Keitel und Stellan Skarsgård, Birgit Minichmayr, ein toller Film über den Dirigenten Furtwängler. Und in dem Zusammenhang gab es ein Podium, was es ja oft gibt bei diesen Festivals. Und wir haben gesprochen über europäische Schauspieler und die Integration in den internationalen Markt. Ne? Was, und wir reden jetzt vor, das ist fast 20 Jahre her. Das heißt also, so wie dass diese Art von globalisierter Situation, wie wir sie jetzt schon haben, das gab es damals nicht. Und damals ging es immer noch ganz bewusst darum, wie schafft man das irgendwie international zu sein. Ne? Und da wurde viel geredet und dann Caster waren da und dann wurde gesagt, well, you gotta get your accent right, that's the most important thing, so you gotta join people, you gotta decide what you want to do, do you want to be British or you want to be American, British. So what you want to sound like and you gotta do your accent, you gotta do your stuff. Und es ging nur um eigentlich, wie klingst du und dass das sonst nicht anders funktioniert. Mhm. Wo ich dann schon so mich fragend im Publikum saß und dachte so, Moment mal, die damaligen europäischen Stars, die es gab international, die haben nicht in Hollywood gearbeitet, weil sie keinen Akzent hatten, sondern weil sie einen hatten.
Antonio Banderas
was the guy because he speak like this. It's because he's a Hispanic guy. So all of a sudden there's a guy that could have taken a million guys from Mexico, but they take this guy because he's from Spain, you know. That's culturally a little bit more interesting, you know, because he's not a Mexican. He's not a Mexican, you know. He's just Spanish. So that's the guy. Or they took, oder wen auch immer, ein Vincent Cassel, because he has this slight little bit of this. And then it's, also ich habe mir so gedacht, wieso, die sprechen doch, die nehmen die doch, weil die Dialekte haben, Akzente haben. Und naja, gut, dann sprachen die so weiter und hin und her. Istvan saß eben auch auf diesem Podium, ungarischer Regisseur, alter Mann zu der damaligen Zeit, auch schon irgendwie, ich glaube, über 70 gewesen und sagte dann irgendwann so, excuse me, can I say something? Und alle so, sagt er, well, you know, it's not about only about the language itself, it's about emotions. Und dann alle so, sagt er, let me give you an example. I will say two words and you will observe your emotional reaction to the word, okay? Alle so, ja. Also ich sage zwei Worte und ich bitte Sie, auf Ihre emotionale Reaktion diesen Worten gegenüber zu achten. Mhm. Okay, okay, here we go. First word. Und er sagt, grandmother. Silence. Und er sagt, what did you feel about it? Did you know how that felt? Also Sie wissen ja, wie sich das angefühlt hat. Gut. Second word. Großmutter. Und der ganze Saal war deutsch, also das waren hauptsächlich deutsche Journalisten und du hast richtig gesehen, wie den allen, also in den Augen konntest du sofort sehen, das ist der Unterschied. Ja. Weil du kannst, das ist immer ein Fremdwort, es ist nie die emotionale Beziehung zu dem Wort, ist nie dieselbe wie in einer anderen Sprache. Und das, was sich da vermitteln lässt emotional, das ist was anderes. Und das ist auch nicht zu ersetzen. Das kannst du nicht, das kannst du nicht machen. Deswegen sage ich auch Kollegen immer, selbst wenn du international arbeitest und das noch so gut tust und deinen Dialekt noch so tunst, du wirst nie ein Brad Pitt sein. Du wirst nie ein DiCaprio. Das ist unmöglich. Das geht nicht um Talent. Es geht um Identifikation.
Ja.
Du bist kein Amerikaner und du wirst nie einer sein. You're never gonna be Tom Cruise. No matter fucking what. Ja. Es wird nicht funktionieren, weil deine Identifikationsfläche, du bietest diese Identifikationsfläche nicht, die ein Ryan Gosling bietet. Jetzt gut, jetzt haben die Native English Speaker einen Riesenvorteil. Also die ganzen Engländer, die ganzen Australier, Südafrikaner, die haben natürlich einen Vorteil, weil sie es noch so halbwegs hingedengelt können. Und mittlerweile spricht Hollywood halt alle englischen Dialekte, wenn man so will. Ne? Aber ich glaube, also ich habe immer so gesagt, ich glaube, wenn ich die großen Rollen auch, also nicht nur, aber auch große Rollen spielen möchte und das auf Dauer, so, dann glaube ich, kann ich das nur in Deutschland. Ich glaube, das schaffe ich international nicht. Mhm. Das wird nicht gehen. Mhm. Und das war auch so. Also ich hab ja unheimlich viel international gemacht, aber mir war klar, dass aus mir nie ein internationaler Leading Man wird, der wie Christoph Waltz zwei Oscars gewinnt und so. Das hat ja dann auch echt unheimlich viel mit Glück zu tun. Ne?
Ja, aber du bist ja ein deutscher Leading Man. Viktor Brings heißt
und das reicht mir auch vollkommen. Also so, ich habe nie den Anspruch gehabt. So,
genau, dass, alle sagen doch immer, der deutsche Markt ist total wichtig und wahnsinnig einflussreich. Wenn das heißt, Viktor Brings, so heißt die Serie. Was bringt denn der Viktor?
Was da bringt, naja, Probleme vielleicht auch hier und da vielleicht. Nee, erstmal die Lösung derselben, wa? Also er kommt und ja, na gut, es gibt da nun eine Menge Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie jetzt halt zum Beispiel jetzt hier gerade so einen Fernseher aufbauen sollen oder was. Dann rufen die an, sagen, hier, kommen sie vorbei, komm ich vorbei, mit meinem Sohn auch vielleicht, bauen wir
das
auf.
Oh Gott, das gucke ich mir jetzt schon an, wenn ich dich reden höre. Weil, sagst naja, du dann auch,
denn passieren halt Dinge,
wo wa? Haben sie denn den Fernseher zu stehen?
So ähnlich, ja, so oder so ähnlich. Ja, das kann passieren. Naja, und dann, aber ja. Victor ist vor allem aber auch eine Vater-Sohn-Geschichte, eine ganz süße eigentlich auch. Und ja, aber grundsätzlich geht es um den Techniker, der Sachen bringt, heil macht und dann vielleicht auch andere.
Aber ist eine gute Seele, ja? Ist ein guter.
Das kann man so sagen. Also alles andere würde ich als Beleidigung empfinden, aber hochgradig.
Ach so, ich finde es super. Ich liebe Victor jetzt schon. Wenn du sagst, du gehst den Leuten nicht mit deiner guten Laune auf den Keks, womit würdest du sagen, gehst du den Leuten eher auf den Keks? Was sind die Sachen, die womit du Leute nervst? Dein Umfeld?
Ungeduld, vielleicht hier und da, wie nennt man das als, ja, dass ich Dinge verpeile, Dinge vergesse, das mache ich gerne mal. Ich bin gerne mal unaufmerksam.
Ja, ganz normaler Mann, würde ich sagen, bisher.
Ja, damit glaube ich hauptsächlich. Das sind so die Hauptsachen.
Und wie äußert sich deine Ungeduld?
Ja, im Arbeitskosmos bin ich wirklich, glaube ich, viel, viel besser geworden. Da war ich früher viel ungeduldiger und ist dann halt, geht dann halt Leuten auf den Sack und ob das nicht schneller gehen könnte oder ob das nicht hier so. Aber das hat sich auch schon, glaube ich, echt ein großes Stück weit verbessert. Ich bin da wirklich mittlerweile.
Ja, noch hält man das für eine Tugend, ungeduldig zu sein, gell? Aber ich denke mir manchmal. Also Ungeduld heißt ja, man will, dass die Sachen schneller vorangehen. Also ist und ich dachte immer, dass man dann am Ende auch das deshalb alles schnell haben will, damit man dann am Ende mehr Zeit für anderes hat. Aber das hat man dann gar nicht. Ich bin einfach grundsätzlich ungeduldig.
Ja, und das ist ja auch so eine die absolute Pseudo, was ist ihre schlechte Eigenschaft? Ungeduld. Ich meine, das ist ja eher, also Ungeduld ist halt nicht, die Ungeduld ist ja nicht das Problem, sondern die Art und Weise, wie man damit umgeht. Also mit der Reaktion auf die Ungeduld. Ich bin ungeduldig und tue was? Ich gehe in die Ecke und weine. Okay, dein Problem. Ich bin ungeduldig und sage nichts, ist ja alles gut. Aber ich bin ungeduldig und gehe Leuten auf den Sack, ich werde laut, schrei rum, hau gegen Türen. Das ist vielleicht nicht so gut.
Das,
ne? Also ungeduldig kann man
nicht.
Ja sein. Ist ja nur der Umgang damit.
Du haust doch nicht
Problem
gegen
ist.
Türen.
Nein, aber früher ist mir das sicherlich auch schon mal passiert.
Also. Ja, und ich finde halt auch immer, wenn man dann so sagt, ich bin halt sehr ungeduldig, dann ist das auch ein bisschen so, als würde man sagen, ich bin da sehr anspruchsvoll, weil das auch immer so ein bisschen voraussetzt, dass alle anderen zu langsam sind für dein geiles, schnelles Tempo,
ist das
weißt du?
Vor allem nicht. Zeig mir mal einen Menschen, der nicht ungeduldig ist, also der nicht so irgendwann auch an einen Punkt kommt, wo er sagt, oh komm. Mhm. Und spätestens, wenn ein Bus irgendwie 5 Minuten zu spät ist, gucken auch alle auf die Uhr. Also ungeduldig ist ja jeder irgendwie.
Das finde ich auch.
Oder?
Aber es gibt ja schon so Eigenschaften, die werden ja nicht besser, wenn man älter wird. Hast du schon angefangen, Sachen zu verändern, weil du jetzt, also so mit der Begründung, weißt du, ich bin jetzt auch alt genug, um so und so
das
zu sein?
Oder was meinst
Nein,
du
es geht jetzt nicht in Richtung Gebrechen und so und Amputation, sondern so, dass man so sagt, weißt du, ich habe das jetzt so und so lang genug gemacht, ich mache es jetzt anders oder so. Weil ich fange jetzt zumindest mal an, über bestimmte Sachen nachzudenken, ob ich die vielleicht in Zukunft anders mache. Ich habe es noch nicht aktiv begonnen, aber ich fange schon mal an, darüber nachzudenken.
Du fängst an, dich darauf vorzubereiten, dich darüber nachzudenken. Das ist gut. Das
ja, sowas wie, muss das jetzt immer so weitergehen? Oder will ich andere Prioritäten setzen? Oder fange ich vielleicht, mache ich mehr frei in Zukunft? Oder
aber ich finde gut, sich erstmal darauf vorzubereiten, überhaupt darüber nachzudenken. Das finde ich gut. Wie kann dieser Schritt aussehen? Kekse und Milch und dann gut gestärkt in die eigentliche Gedankenschlacht zu ziehen? Ja. Oder ja, gute Frage.
Bist du ein guter Vorbereiter? Oder also denkst du lange auf Sachen rum? Bist du ein Grübler?
Ja, das bin ich schon. Also ein Grübler, ja, also Kopf rattert, ne? So. Mein Kopf ist leider sehr, da ist immer viel los. Ja, das äußert sich hauptsächlich dann so beim Einschlafen und so. Ich bin kein guter und ruhiger Schläfer. Mhm. Bin dann schon, dauert immer eine Weile, bis das da oben zur Ruhe kommt. Aber es wird, auch das wird viel besser. Und um an deine eben gestellte Frage anzuschließen, doch, es hat sich ein bisschen was geändert. Vor allem ist es bei mir so, dass ich einfach es unheimlich genieße, mittlerweile auch nichts zu tun. Und dass ich so merke, dass das gesunde Nachlassen der Ambition, stelle ich fest.
Ja.
So. Ich merke einfach Dinge, die mir vielleicht vor ein paar Jahren noch so ein, ah, vielleicht das nochmal oder ja, das wäre doch auch geil oder meinst du, das geht noch oder so. Das merke ich, das wird immer weniger, wo ich so denke, nö, eigentlich habe ich echt alles, was ich zum Glücklichsein brauche. Mhm. Bin froh, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind.
Ich hätte so ein bisschen Angst vor nachlässiger Leistung, nachlassender Leistungskraft. Also ich habe total Angst vor dem Moment, wo ich irgendwann so selber mit mir so stehe und mir so denke, oh, jetzt bin ich echt müde oder jetzt, das schaffe ich jetzt irgendwie nicht mehr
aktuell,
oder so, weißt du?
Aber nicht aktuell jetzt.
Nee, ja, aber dann fangen ja schon viele an zu sagen, ja, ich bin nicht mehr so leistungsstark wie früher im Sinne von, dass ich überhaupt nicht müde werde oder beim Rumräumen irgendwie ewig weitermachen könnte und so diese ganzen Sachen.
Das hält sich bei mir aber alles noch ganz gut in Grenzen eigentlich, muss ich sagen. Das geht noch.
Ah, also, das ist gut zu wissen. Warte, das sage ich auch kurz durch da in der Redaktion. Es gibt ein paar Interessenten. Er ist noch genauso fit wie früher, wollte ich euch nur sagen.
Nee, noch geht alles.
Ja, noch geht alles. Das ist gut und interessant zu hören. Ich spiele ein Spiel mit dir. Die Redaktion hat es vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich lese es vor. Lieber Moritz, liebe Barbara, wir dachten, dass Moritz als Schauspieler ein wildes Leben mit viel Exzess und Groupies führt. Doch jetzt haben wir gelesen, dass er sich selbst ab und zu als Spießer bezeichnet. Ihr spielt deshalb Dreh den Spießer um. Wir wollen nämlich testen, wie viel Spießer tatsächlich in Moritz steckt. Wir haben euch dafür eine Liste mit Dingen vorbereitet, die eigentlich nur Spießer haben oder machen. Arbeitet die Liste bitte ab und ruft bei jedem Punkt, der auf euch zutrifft, Bingo. Zu gewinnen gibt es nichts, außer der Bestätigung, dass ihr echte Spießer seid.
Also viel wenn Spaß, jetzt was kommt, was ich auch mache oder so, dann muss ich Bingo sagen.
Ja, genau. Du hast eine lange Hose, die man durch einen praktischen Reißverschluss in eine kurze Hose verwandeln kann.
Nee,
haben wir nicht. Was denken die sich eigentlich, diese jungen Typen, spießig, die hier arbeiten?
Aber spießig ist ja eh so ein Wort, so ein, da kann man ja auch, also aber weiter, okay, nee, hab
aber
ich nicht.
Spießig ist ein geiles Wort und ich finde auch, spießig benutze ich wahnsinnig gerne. Und ich finde, es gibt schon wahnsinnig viele spießige Leute und ich bin dann immer, also spießig möchte ich auf keinen Fall sein. Ach, du bist ja spießig, Entschuldigung, aber ich finde dich ja trotzdem toll.
Ja, aber das muss man mal definieren. Also jetzt zum Beispiel so eine Hose, ist mir doch egal. Es gibt sicherlich totale Freaks, Alter, die gerne solche Hosen tragen. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich kein Indikator für Spießigkeit.
Ja.
Spießig ist für mich einfach jemand, der ein eingeschränktes Weltbild hat. Jemand, der nicht fähig ist, sich auf bestimmte andere Draufsichten einzulassen. Jemand, der einfach sagt, bis hier und nicht weiter. Mhm. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Was das ist für mich spießig. Also spießig ist für mich nichts weiter als Engstirnigkeit eigentlich.
Aber wenn du jetzt über dich selber...
Wie gesagt, es gibt sicher krasse Freaks, die diese Hosen tragen. Also,
aber wenn du jetzt über dich selber gesagt hast, dass du auch ein bisschen spießig bist manchmal, wie hast du das denn bei dir gemeint?
Ich meinte das eigentlich eher so, um zu verdeutlichen, dass mir bestimmte konservative, vielleicht in Anführungsstrichen konservative Dinge wichtig sind. Also ich mag bestimmte Regelmäßigkeiten, es gibt bestimmte Traditionen, die ich schätze, ich mag das. Ich mag eine bestimmte Form von Ordnung, ich brauche keine, ich meinte das auch in Bezug auf, ich brauche auch keine, ist auch da vielleicht falsch verwendet das Wort, aber keine Bungee-Sprünge, um ein aufregendes Leben zu haben, weißt du, mir reicht es auch total einfach im Garten zu sitzen und meinen Hunden zuzugucken, so, ne, das reicht mir vollkommen. Also so auch, das meinte ich eigentlich eher damit, dass ich eigentlich eben nicht, apropos hier durch die Welt und High Life und gib ihm, und sondern ich bin eigentlich ein eher zurückgezogener Mensch.
Ja.
Bin eigentlich auch nicht, meine Frau wird das jetzt sofort unterstreichen, nicht der größte Menschenfreund. Also
das wird auch nicht besser, wenn man älter wird, oder? Was meinst du?
Nee, Gott bewahre, das wird nun tatsächlich nicht besser.
Und aber das ist echt, davor habe ich auch Angst, dass ich irgendwann
momentan schon gar nicht
wirklich sage, ich glaube, ich möchte niemand sehen. Ich fürchte, ich komme irgendwann an den Punkt und davor habe ich auch Angst.
Ja. Ja,
oh Gott, ja, also pass auf.
Kriegst du schon hin. Guck mal, wir sitzen doch jetzt hier schon so abgekapselt in so einer Box. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier in so einer Box. Diese Box, die steht in der Mitte eines Büros.
Das ist keine Box, das ist ein hochtechnisiertes Studio, mit dem man theoretisch zum Mond fliegen könnte.
Barbara, es ist eine Box. Es ist, genau.
Funktioniert die Klimaanlage heute mal?
Warte, ich habe die vorhin schon einmal angehaft, dann wird es hier so kalt.
Ich weiß, bei mir auch. Ich mache immer mit dem Zeh das immer an und aus, diesen kleinen.
Man darf die so nur eine Minute laufen lassen, hat Dings gesagt, dann ist alles okay. Dann muss man sie wieder ausmachen, dann geht's. Ah, jetzt kommt sie.
Jetzt pass auf, ich habe noch ein paar Spießerfragen.
Worauf ich hinaus wollte, ist, wir sind hier isoliert, verstehst du? Also apropos, das wird sowieso in Zukunft so sein. Wir werden dann, siehst du, können wir dann, da kannst du dann auf dem Mond moderieren, so wie du da jetzt sitzt. Oder auf dem Mars.
Nein, so. Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich will nur noch weiter rausfinden, ob du vielleicht doch ein kleiner Spießer bist. Mit unseren mit unserer persönlichen Vorstellung von Spießigkeit. Hast du ein Lieblingstatort-Ermittlerteam? Das finde ich ganz lustig. Das sagen die Leute immer manchmal. Oh, das sind unsere Lieblinge. Die sehen wir ja am liebsten.
Aber der letzte Tatort, den ich gesehen habe, war der erste von Till.
Das war 2010, würde ich mal sagen.
Keine Ahnung. Und ich schwör's dir,
Hast du mal mitgespielt? Hast du mal mitgespielt?
Nee.
Du hast ein Lastenfahrrad.
Stimmt doch gar nicht.
Nee, eben, okay. Du ärgerst dich, wenn der Rasen der Nachbarn grüner und schöner ist als deiner.
Nein, auch das nicht.
Du wirst sauer, wenn jemand mit dem Buttermesser ins Marmeladenglas geht.
Nein, aber wohl, naja, gut, das sind dann auch, das ist wirklich auch hartspießig. Nee, bin ich nicht.
Du hast schon mal den Satz gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal.
Super. Auch nicht, aber ist ein guter Satz, der könnte von Victor sein. Der ist klasse. Wer billig kauft, kauft zweimal.
Kannst du für die zweite Staffel, kannst du dir das aufheben?
Auf jeden Fall, jetzt schon drinne.
Und du weißt am Montag schon, was es am Donnerstag zu essen gibt. Auch sehr schön.
Boah, das wäre auch gut, ne? Nee, leider nicht. Das wäre aber auch ganz geil eigentlich, ne? So Wochenpläne einkaufen, ne? Voll cool. Nee, auch leider nicht.
Ja, vor allem, dann müsste man nach unserer herannahenden Veranlagung und Lebensart, müsste man nur noch einmal die Woche das Haus verlassen für einen richtig großen Einkauf, weißt du?
Genau.
Und dann würde man irgendwo hinfahren, würde sich den ganzen Kühlschrank voll machen und dann bräuchte man eine ganze Woche nicht mehr aus dem Haus und könnte sich so einen Plan machen. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Traum. In den Sommerferien mache ich das, weil da wohne ich so abseits von allem. Da muss ich einmal die Woche zum Supermarkt fahren und dann bringe ich unglaubliche Mengen an Essen mit und dann kann ich mich voll zurückziehen und Pläne machen.
Du wirst lachen. Mehr oder weniger, wenn wir zu Hause sind, machen wir das auch so. Aber es ist halt relativ selten der Fall, dass das dann mehr als eine Woche wirklich so ist.
Ja.
Und dann weiß ich aber trotzdem nicht, was ich Donnerstag esse. Das, so schlimm ist es dann nicht, dass ich dann auch das genau kaufe, weil ich weiß, am Donnerstag gibt's Fisch oder so. Das mache ich dann auch nicht. Aber so dieses einmal Großeinkaufen machen wir auch.
Aber du weißt ja zumindest schon, dass du wahrscheinlich es selber zubereiten wirst, weil du doch so gerne kochst. Hast du eine schöne Küche?
Ja, das kann man schon sagen. Ja, habe ich.
Hast du geachtet? Da kann man ja unglaublich viel Geld ausgeben und sich wahnsinnig in Details verlieren, so. Hast du für bestimmte Geräte viel Geld ausgegeben?
Nee, gar nicht so sehr. Also, das muss man auch nicht unbedingt. Das kann man machen. Aber das ist dann schon mehr so Fetischkram. Nee, sind gute, solide Geräte und wichtig ist mir halt, dass ich halt Gas und Induktion habe, zum Beispiel.
Okay.
Was ist noch ein Luxus? Nee, sonst kein großer Luxus. Weil alles andere, muss ich dir sagen, so von Dampfgarer bis dies, das, wirklich brauchen tut man das nicht. Das kriegst du alles mit Töpfen und mit anderen Sachen irgendwie gelöst. Genauso wie diese blöden, wie heißen die? Diese weißen.
Thermomix.
Nee. Wenn du viele Gäste hast, ist es geil. Dann kannst du damit vielleicht, aber so in der normalen Küche brauchst du das Ding nicht.
Ja.
Bist du nicht dafür.
Ich habe einen Dampf.
Du weißt, wie teuer die sind? Die sind richtig teuer, die Dinger.
Alles ist teuer.
Und dann gibt es ja richtig so Rezepte für die Dinger, ich will jetzt keine Werbung machen. Okay, wir reden über was anderes.
Also,
ich voll so, sag, ich mag die Dinger nicht und dann mache ich Werbung dafür. Das ist richtig blöde auch.
Wir haben einen Dampfkocher auch eingebaut und den haben wir im Schrank drin. Und
wie oft hast du den benutzt? Einmal?
Nein, pass auf. Genau 20 Mal zu Beginn, als wir ins Haus eingezogen sind und dann stand da, Reinigungsprogramm, Bedienungshilfe lesen oder irgendwie so.
Großer Topf, Dampfgareinsatz.
Nee, und
fertig.
Pass auf, dann haben wir das nicht gemacht. Dann haben wir vergessen, wie das Ding funktioniert. Das hat nur so eine Taste, weißt du. Und seitdem, seit 12 Jahren, haben wir dieses Teil nie mehr benutzt. Und letztens sagte eins unserer Kinder, was ist das eigentlich für ein schwarzer Kasten im Regal? Und wir alle so, was? Ach das? So. Und dann haben wir auch noch einen Grill, der in den den Block eingelassen ist. Und da liegen immer so viele Zeitschriften, Bücher und Briefe drauf, dass wir den gar nicht mehr gesehen haben. Und irgendwann haben wir das aufgeräumt. Und dann, guck mal, hier ist ja ein Grill. So, irre. Auch nie verwendet.
Alles Sachen, da auch. Grillpfanne, fertig. Nichts Besseres als eine gute gusseiserne Grillpfanne, fertig, aus Ende. Da brauchst du diesen ganzen Aufsatz nicht hier, Dampfdings da. Nimmst einen Topf.
Und so ein Einsatz rein, oder? Das mache ich auch am liebsten für Blumenkohl. Herrlich.
Ja klar, brauchst du alles nicht. Das ist alles Quatsch. Aber zum Beispiel Induktion und Gas, das ist schon, das macht schon Spaß.
Aber was machst du auf Gas und was auf Induktion? Also das geht mir dann schon, nee, das ist mir wurscht. Da bin ich da.
In dem Fall wirklich eine reine Fun-Geschichte. So. Ja. Also für mich, ich hab's einfach unheimlich gerne. Ich koche einfach unheimlich gerne mit Gas. Auch wenn Leute dann da sind, dann kann das mal schön aussehen. Und wenn du dann auf der anderen Seite, ja, wenn du dann jetzt irgendwas endlos schmoren lässt, dann muss ich das auch nicht auf einer offenen Pfanne machen. Dann kann ich das dann schön in meinem kleinen, auf meinem Induktionsherdchen machen, dann steht das da auf. Also Induktion finde ich schon, macht schon auch Spaß. Ist schon cool.
Also jetzt Moritz, das riecht doch nach einem Kochbuch. Das riecht doch nach einem Kochbuch. Da kriegst du doch jetzt morgen, wenn das hier gelaufen ist, kommen doch jetzt morgen drei Verlage auf dich zu, die sagen, ey, du, mit so einer Grillschürze. Ja, weißt du, ein bisschen sexy, aber ja, auch so natürliche Sachen, deine Hände. Man sieht auch die Tattoos. Und dann manchmal fängst du den Fisch mit der Hand und dann sieht man aber auch, wie du ihn totschlägst, weil du auch, du bist auch,
genau.
Weißt du, so.
Ja, ich weiß. Nee, ich habe das schon oft durchgedacht. Also, weil ist ja auch so, was man dann immer so, klar, kochen wäre natürlich wirklich so eine Sache, es macht mir echt Spaß. Und da sind auch schon mehrere Leute in verschiedenster Form auf mich zugekommen. Ich habe hier und da immer wieder mal meine Zugänge zum Kochen. Aber das ist halt auch aufwendig. Das vor einer Kamera zu machen, ist auch aufwendig und alles. Also da, nee, ich glaube, ich mache das lieber zu Hause. Für die Familie.
Aber es machen immer mehr Leute und ich muss darüber schmunzeln, dass sich innerhalb der letzten 25 Jahre ja wirklich das Mann-Frau-Verhältnis total umgedreht hat, weil es wurde ja immer den Frauen so hingeschoben. Ja, ihr kocht ja und der Mann macht ja, so, weißt du, es war ja immer so ein bisschen, die Frau kocht und der Mann macht dann, keine Ahnung. Also es war ja noch eine sehr, und
es
ist ja gar nicht mehr so. Und es war ja nur deshalb so, dass man den Frauen das Kochen immer hingeschoben hat, weil sie keine andere Wahl hatten. Die meisten Frauen interessieren sich überhaupt nicht für Kochen.
Und deshalb kochen viele Frauen bis jetzt nicht so viel, weil das als eine Art Pflichtaufgabe immer irgendwie überliefert wurde. Und deshalb kochen Männer latent mehr gern, weil das für sie einfach, man hat es einfach ausprobiert.
Die sind neutral damit.
Das macht
genau.
Spaß. Ja. Genau. Und oh, geil, denn man kriegt sogar noch ein Kompliment. Wie cool ist das denn? Oh, ich krieg sogar noch die Perle irgendwie rum durch mein schönes Filetsteak, was ich da gemacht habe. Oder was auch immer.
Oder machst du auch so eine Show?
Risotto?
Oh Gott. Machst du auch so eine Show am Ding und dann, also ich finde ja, wenn Männer kochen und die Art, wie dann schon die Zitrone da so oder der, und hier ist noch ein bisschen Knoblauch und so und dann Petersilie und so wird dann alles so. So kocht man ja als Frau nicht. Als Frau ist man ja mehr so, so ist fertig. So, und Männer haben schon gerne, wenn jemand dazu guckt und sagt, was machst du denn jetzt schon wieder? Ich mache noch einen Fond. Oh.
Ich glaube, das ist, also wenn man sich überlegt, das ist genau wie mit diesen, warum sind die großen Köche immer noch predominantly, also meistens männlich.
Ja.
Erstens A, weil das ein unheimlich harter Beruf ist, also wo du auch ein Arbeitsklima herrschst, was du als Frau erstmal durchhalten musst. Das ist viel besser geworden, wird auch weiterhin immer viel, viel besser. Alleine deswegen schon, weil es unheimlich viele Frauen gibt mittlerweile, die auch ausbilden und die ganz, ganz großartige Köchinnen sind. Aber ich glaube, es hat vor allem was mit diesem Competition-Ding zu tun. Ich glaube ja, also da kriegen wir jetzt wahrscheinlich ganz viele böse Zuschriften.
Das macht nichts.
Ich glaube aber insgesamt ist es schon so, dass Männer einfach ein größeres Competition-Ding untereinander haben, als Frauen das haben. Und zwar vielleicht nicht größer, aber anders gelagert.
Mhm.
Weil Männer natürlich, Männer haben einen Unterschied im Gegensatz zu Frauen. Wenn die sich irgendwann wirklich in die Quere kommen, dann hauen die sich. Das machen Frauen halt zum Glück eher selten oder nicht ganz so oft.
Mhm.
Und deswegen ist so dieses Competition-Ding einfach insgesamt bei Männern ein bisschen größer ausgeprägt, glaube ich. So dieses einfach geiler sein wollen als der andere.
Oh.
Und deswegen dekorieren sie halt so geil und dann kommt hier noch was hin und guck mal, was ich gemacht habe, noch ein Schaum und dann kommt noch dies oder kommt noch das, weil ich geiler bin als du.
Ja.
Also ich glaube, es hat so ein bisschen was mit Competition zu tun, ne?
Weshalb Männer sich
da mehr austoben, weil ich glaube, das haben Frauen nicht alle natürlich, verstehe mich nicht falsch. Es gibt natürlich auch unheimlich viele Frauen, die leistungsorientiert und auch unbedingt konkurrenzmäßig und auch besser sein wollen als alle anderen. Aber ich glaube schon, noch ist es immer so, dass das schon eher noch ein männliches Ding ist. Und daher kommt das, glaube ich, auch ganz oft.
Ja. Kannst du Schäumchen oder machst du mir so? Machst du ohne Schäumchen? Ich mache zum Beispiel ganz ohne Schäumchen.
Dieser ganze Quatsch, ja, kann ich auch nicht.
Machst du auch nicht, oder? Nee.
Ach, das ist alles, wofür? Das kannst du machen in einem Restaurant. Also, das finde ich, das sind aber alles Sachen, wozu sollst du zu Hause eine Espuma machen? Das ist doch, mach eine Soße, Alter, schmeckt genauso. Lass die Espuma 5 Minuten stehen, dann ist es eine Soße. Also. Ja, dann da mit Fläschchen und dann da rein und pfft und so. Nee.
Also ich suche mir auch meine Kriegsschauplätze in der Küche echt gut aus. Also ich käme jetzt nie auf die Idee, so bestimmte Sachen selber zu machen oder so, wenn man auch weiß, man kann das wirklich geil kaufen. Da wäre mir dann die Zeit auch, da so viel Zeit möchte ich dann da nicht aufwenden manchmal.
Sag meine Frau auch. Ja, meine Frau
weißt du so?
Ja. Das ist doch viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Ergebnis. Das läuft viel zu lang.
Ja.
Und ich so, ja, es ist schon was dran. Das stimmt schon.
Spätzle aber selber genau machen oder so. Weißt du, solche Sachen.
Ja, was ja eh, also die vermeintlich einfache Küche ist ja die komplizierteste. Also, ne? Kohlrouladen. Kohl blanchieren, jedes einzelne Blatt ab, ins Eiswasser, raus, Füllung machen, zusammen, schnitzen, Zwiebeln sogar noch vorgaren, rein, einrollen, anbraten, schmoren. Das ist ja riesig aufwendig.
Irre.
Ist aber ein einfaches Gericht eigentlich, ne? Ist überhaupt nicht einfach.
Nee.
Wie du sagst, Spätzle.
Aber ein gutes Gericht. Meinst du, wir kriegen jetzt schon irgendwo Kohl? Ich muss sofort Kohlrouladen machen. Warte.
Geht, aber es ist natürlich eigentlich noch ein bisschen zu
warm. Könnt ihr mir bitte Kohlrouladen machen? Ja,
magst du auch Kohlrouladen so gerne?
Oh, ich liebe auch Kohlrouladen. Kohlrouladen finde ich. Ich finde sowieso alles mit Kohl. Ich habe auch so Kohlhackfleisch, Kartoffelauflauf und solche Sachen. Es ist ja so.
Kennst du Krautfleckern, Barbara?
Oh ja, na sicher.
Kennst du sicher? Ja, das sicher. Kennt nämlich in Deutschland kennt das keiner.
Naja, aber ich
alle
hab's
dann
drauf.
Sagen, hä, Nudeln und Kohl, ja. Wie geht das zusammen?
Oh, sehr gut geht das zusammen.
Für mich eins der besten einfachen Gerichte auf der Welt.
Ja. So.
Kümmel.
Kannst du singen?
Nein.
Warum? Das kann nicht sein.
Doch, das kann sein. Das ist, ich habe nicht den Mut dazu finden können jemals. Also alle guten Leute, die ich kenne, die haben immer gesagt, Singen ist Mut und das stimmt. Und ich habe den, glaube ich, nie so wirklich gefunden. Ich habe meine Stimme nie so richtig gefunden. Habe nie den Moment gefunden, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich klinge gut.
Mhm.
Als ich damals, ich war noch niemals in New York gemacht habe, da schäme ich mich bis heute für. Also das ist...
Fandst du da deine Leistung nicht gut?
Nee, also ich habe das nur einmal gehört, so im Ansatz. Das hört sich einfach scheiße an. Und alle so, nein, ist doch voll sympathisch. Ich so, ey, Digga, nerv mich nicht sympathisch.
Ja, sympathisch ist nicht das Wort, was man dann hören will.
Es hört sich scheiße an. Es hört sich scheiße an. Es gibt doch auch so, weißt du, diese Stimmen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen.
Ja.
Aber es gibt ja so bestimmte, nennen wir es mal Charakterstimmen, die man dann ganz toll findet. Und das ist ja auch okay. Wo du aber einfach sagst, es hat mit Singen nichts zu tun,
verstehe.
Und es ist nicht schön. Man kann das irgendwie cool finden, aber es ist nicht schön.
Ja.
Und das war immer irgendwie der Anspruch, den ich an eine Gesangsstimme gehabt habe. Und ich habe das nie auf die Reihe gekriegt.
Gucke ich mir
und
sofort an, wenn ich nach Hause komme, den
Drehen,
Film.
Furchtbar. Dann kommt Uwe Ochsenknecht oder Pasquale, dieser Sack Aleadi, ans Set und stellt sich dahin, trellert einen aus. Und ich denke mir so, sag mal.
Scheiße.
Und ich krieg's nicht hin. Ums Verrecken nicht. Ich kann es nicht. Vielleicht sträubt sich irgendwas im. Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer wieder in Situationen gekommen, wo ich es probieren musste.
Mhm.
Und ich habe für meine Begriffe immer wieder kläglich versagt.
Ach toll.
Aber hey.
Okay, also dann gucke ich mir
das. Ja noch.
Ich mache einen richtigen Moritz bleibt treu Tag morgen und da gucke ich mir alles an. Also erst gucke ich mir an Viktor Brinks, dann gucke ich mir an, ich war noch niemals in New York und dann gucke ich mir noch an alles 50-50. Du spielst die ganze Zeit Väter jetzt, sag mal. Das ist auch eine Vater-Sohn-Mutter-Geschichte.
Ja. Ja, geil. Das freut mich total. Das ist ja so, dass ich ja, eigentlich bin ich immer noch so ein bisschen in dem berühmten Age Gap, was Schauspieler dann irgendwann durchmachen. Ne?
Mhm.
Frauen natürlich viel, viel, viel schlimmer als Männer, völlig klar. Aber auch Männer haben das bis zu einem bestimmten Grad. Diesen Übergang von Young Lead, Hero, ne, hin zu dann, ja, eben sowieso erstmal Vater, ne?
Mhm.
Familienvater und dann die ganzen, in Anführungsstrichen, gefühlten erwachseneren Rollen. Das hat bei mir alles so ein bisschen länger gedauert. Einfach, weil ich immer so ein bisschen zu jung aussah und wirkte vielleicht auch. Keine Ahnung.
Mhm.
Und das kommt jetzt. Und das freut mich total. Das ist total schön. Und 50-50 ist wirklich ein ganz, ganz, der wird dir wirklich gut gefallen. Das kann ich dir wirklich,
Ich liebe ja genau diese Themen. Ich liebe
Familienthemen-Ding.
Ich will nicht, dass geschossen wird.
Das ist genau dein Ding. Das ist ein wirklich,
ja.
Und vor allen Dingen ist das auch wirklich ein Humor, der Ali Reza Golovschan, der Film gemacht hat. Das ist wirklich ein ganz, ganz feiner, toller, sensibler Regisseur, der es so geschafft hat. Also, auch wenn so Vergleiche oft so höher sind, aber, weißt du, der dem Ganzen so ein bisschen so ein französisches Element gibt, was die Franzosen mit romantischen Komödien umgehen und das alles irgendwie, es ist unheimlich, die trauen sich klamaukig zu sein, die trauen sich Slapstick zu machen, aber es ist trotzdem immer irgendwie greifbar, es hat immer so eine Art von, auch Noblesse auf eine Art, so eine Art von Wertigkeit und so eine Art von, weiß ich nicht, ist ganz schwer, so auch Eleganz und so. Und es ist halt nicht so derb und nicht so klobig und nicht so ungelenk und grob, wie deutsche Komödien oft sind.
Mhm.
Und das hat er unheimlich toll geschafft. Also es hat wirklich so einen ganz zarten, französischen Schliff, der glaube ich, sehr, sehr gut gefallen wird. Also ich glaube, das ist wirklich ein schöner 50, Film.
50-50
geht Laura Tonke ja zum Neil Knien gut. Axel Stein dabei, David Cross dabei.
Ach, cool. Das heißt, ihr habt euch getrennt, also Mutter, Vater haben sich getrennt und dann wird das Kind aufgeteilt, 50-50, alles wird geteilt.
Ja, das ist ja ein gängiges Erziehungskonzept, dass man halt sagt 50-50,
ja, also
alles wirklich 50-50 nach Möglichkeit. Und dann kommt ein Urlaub und ein Termin, der nicht eingehalten werden kann, und die beiden müssen wider Willen zusammen in den Urlaub fahren und sozusagen diese Regel brechen, versuchen sie aber im Urlaub umzusetzen. Das heißt, ein Tag ist der Junge beim Vater, ein Tag ist er bei der Mutter. Sie wohnen aber alle im selben Hotel, deswegen ist das natürlich ein bisschen kompliziert.
Und die Mutter versucht natürlich, um auch ihm eins reinzubürgen, an dem Tag, wo sie nicht zuständig ist, auch kein Blickkontakt am Pool aufzunehmen zu den beiden.
Es ist noch viel schlimmer, also es ist sogar so, dass es klar ist, dass die Mutter einen Jungen Liebhaber gespielt von David Cross hat, der vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber doch ein sehr, sehr lieber Kerl, in dem man sich vielleicht in einer emotional labilen, ich will nicht labilen, aber fragilen Situation vielleicht als Frau sich schnell vergucken kann, der auch mitkommt. Was das Ganze.
Der darf aber nur jeden zweiten Tag ran.
Erschwert. So, und es ist wirklich eine sehr, sehr süße, warmherzige und schöne Erziehungskomödie. Es geht um Erziehung. Es geht gar nicht so sehr um dieses Paar, um Laura und mich, die sich da irgendwie wiederfinden auf eine Art. Aber es geht vor allem auch darum, es geht um Erziehung. Also wie schwer ist das, die Ins und Outs und die Widrigkeiten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Einfach weil das ja auch was ist, was mein Leben auch bestimmt.
Ja, und wie schwer ist es wirklich? Ich meine, ich glaube, der Umgang als Eltern, wir straucheln da ja jeden Tag, du ja auch, dass man eine Grenze zieht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie viel Computer geht, wie viel Handy geht. Und auch, finde ich, die Selbstrückschau, in der man sich selbst völlig verkehrt einschätzt. Ich sehe mich rückblickend und ich sehe es auch bei anderen Mitgliedern unserer Familie, die über sich sprechen, als 15-Jährigen, als kulturinteressierte junge Männer und Frauen, die man permanent nur im Museum war, Zeitung gelesen hat damals, interessiert war, den Lehrern zugehört hat. Da hat man sich angestrengt, da hat man auch mal gelernt für eine gute Schularbeit und so. Ha, ha, ha. Das haben wir, glaube ich, alles total falsch in Erinnerung. Tappst du in die Falle auch? Dass du so sagst, hey, du hättest mich mal sehen sollen, ich war in deinem Alter sowas von auf Zack.
Ja, auf Zack, bei mir ist es halt eher anders. Also ich erlebe es vor allem so, dass ich mir denke, also ich sehe in der jungen Generation, das hängt natürlich unheimlich viel von der Schicht ab. Man muss auch dazu sagen, dass die einzelnen Schichten natürlich mittlerweile viel weiter auseinander existieren, als das noch früher der Fall war, wo die viel mehr aufeinander waren. Also Prinzip Gesamtschule. Ne? Da hast du ja wirklich dann in meiner Jugend Kids gehabt, wirklich aus sozial schwachen Gegenden, genauso wie Kids, deren Eltern es super ging. Das war wirklich ein Mischmasch der Gesellschaft, was es ja heute so nicht mehr gibt. Ne? Aber ich habe vor allem das Gefühl, dass es... Also ich empfinde ja oftmals genau das Gegenteil von dem, was so suggeriert wird. Ne? Also es wird natürlich immer suggeriert, alles ist so viel krasser, alle sind so viel heftiger und dies und das. Und ich muss dir sagen, in der Mittel- und Oberschicht, wo sich meine Kinder logischerweise bewegen, da ist das Gegenteil der Fall. Also da sind die Kids so lieb wie noch nie zuvor. Die sind so lieb, die sind so opportun, die sind so cool, die machen die Schule mit, die bauen keine Scheiße, die sind nicht aggressiv. Nein, ist wirklich so. Ich wüsste nicht. Also klar, natürlich, aber deswegen sage ich, das ist schichtsabhängig.
Okay.
Sobald du die Schicht wechselst und in die Unterschicht gehst, ist es höchstwahrscheinlich das genaue Gegenteil. Und höchstwahrscheinlich hat sich da Gewalt und alles potenziert. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Aber da haben natürlich Leute wie ich und höchstwahrscheinlich auch Leute wie du nicht so viel mit zu tun. Mhm. Ich meine, ich selbst bin in einem Unterschichtsbestück groß geworden und bin froh, dass ich meinem Sohn das nicht antun muss.
Ja.
Aber ich sag mal, in der Mittel- und Oberschicht finde ich die eigentlich total
sehr gut angepasst
lieb.
Und sehr lieb. Voll. Und sehr, ja.
Voll.
Ja.
Total lieb und auch auf Zack auch. Die wissen auch ziemlich genau, was sie wollen. Mhm. Die wissen auch um die Problematik im Leben. Die sind, also ich bin da, wenn du denen zuhörst, bin ich eigentlich relativ zuversichtlich.
Ja.
Ich sehe das nicht so schwarzmalerisch, wie viele das tun, aber natürlich gibt es da auch diesen anderen Aspekt, dass eben dadurch, dass diese beiden Welten immer mehr da auseinanderklaffen, diese andere Seite natürlich, wie gesagt, umso krasser ist höchstwahrscheinlich.
Aber bist du auch froh, dass du Vater bist, ne?
Ja, natürlich, klar. Wenn ich es gewusst hätte, wie toll das ist, hätte ich mit 18 angefangen.
Nee.
Doch, wie Jürgen hätte ich das gemacht. Hätte ich jetzt
Jürgen, der Jürgen war letztens bei mir. Jürgen Vogel, unser lieber Kollege, geil, der war letztens bei mir in der Sendung. Ich sage,
wieso, der hat jetzt eine
sag
ganze,
mal, wie geht's dir? Was hast du gemacht?
Hat er, ne?
Was hast
aber
du gemacht?
Dann hat er gesagt, ist doch jetzt fertig.
Kinder habe ich gemacht. Der hat jetzt 7 Kinder.
7? Siehst du, Basketballmannschaft ja mit Auswechselspieler.
Kein Ende in sich, glaube ich. Ich glaube, das ist fantastisch. Das und so die sind toll. Ja alle gut auf der Spur, weißt du? Da hast jetzt auch nicht das Gefühl, das funktioniert nicht.
Die kommen alle miteinander klar, auch die einzelnen Parteien, wenn du weißt, was ich meine. Alle kommen miteinander klar und ich finde das toll. Ich finde das absolut bewundernswert. Und ich kann nur, ich meine das ganz ernst. Also es ist übrigens auch etwas, was ich meinen Kindern weitergebe. Ich bin, wenn ich mir überlege, was mir und meiner Generation Angst gemacht worden ist vor Kindern, ne? Weil man, und du musst und hier selbst und das Geld und du brauchst dies und du brauchst das und ja, nicht zu früh und auch Frauen natürlich gerade gegenüber. Mach dich nicht abhängig, mach diese. Vieles davon ist ja auch absolut richtig. Aber vieles davon ist einfach auch völliger Quatsch, wie es oft so ist. Und ich habe als Vater, und mein Großer wird jetzt 16, also das ist jetzt auch bald durch das Thema irgendwie, echt gelernt, das geht alles. Das geht alles. Und vor allem gerade, wenn man eine Großelterngeneration hat, die ich jetzt darstellen würde meinem Sohn gegenüber, die aktiv bereit ist zu helfen und sagt, klar, gerne, so, dann ist das alles gar kein Ding.
Ja.
Und es gibt Kulturen, wir sind hier in unserer westlich, ich will nicht sagen dekadenten Welt, aber eigentlich darf man das mit Fug und Recht sagen, so weit entfernt von Situationen, in denen Kinder ein ganz normaler Teil des Alltags sind.
Ja.
Also wo dieses, ich bekomme ein Kind, wo man sagt, ja, du und alle anderen auch, Digga. Es gehört dazu. Und wenn ich mich erinnere, wie das war, wie das vor 15, 20 Jahren war in Rom, da haben sich die Kinder ab 6 Jahren gegenseitig erzogen. Also das war, jeder hatte 3 und die waren halt alle auf der Straße. Da hast du auch nicht jedem gesagt, es soll um 20 Uhr schlafen gehen. Das wäre viel zu aufwendig gewesen. Die wären schon müde. Also ich mag halt auch so Gesellschaften, wo das eine Alltäglichkeit hat, weißt du? Wo die überall rumrennen und rumflippen. Und ich finde das geil. Also für mich kann es nicht genug geben. Und, und das ist auch etwas, was ich...
sind ja immer die Kinder, die als letztes auf die Welt kommen. Von vielen Geschwistern sind immer die, der Jüngste, also der Erste, an dem man die ganze Zeit rumprobiert, ja, und macht das und so nicht und hier und so. Die sind immer die, die sich oft am schwersten tun und die dann ganz hinten noch nachkommen, ja, wo keiner mehr sich drum kümmert und die ganze Familie miterzieht und alle sagen, ah ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Das sind immer die Sorglosesten und die so durchs Leben irgendwie springen. Also es sollte uns ja zeigen, dass man echt nicht so viel Angst davor haben muss. Ich habe auch keine Angst davor. Nee. Wenn ich es gewusst hätte, ich hätte auch gerne früher angefangen. Dann hätte ich jetzt
oder?
Auch, ja, viel hätte ich gerne. Ja.
Weil man nimmt sich natürlich zu, wenn man so spät anfängt, wie die meisten heutzutage, dann nimmt man sich so viele Teilaspekte, die einfach, also erstens wird es schwer, mehrere zu haben. Erster Aspekt. Zweiter Aspekt, zweite Generation. Deine Eltern werden ja auch nicht jünger. Das heißt, guck mal, meine Mama, die hat meinen Sohn leider Gottes nur ein halbes Jahr sehen dürfen, so, weil sie dann leider von uns gegangen ist und ich leider schon 38 war, als ich das Kind bekommen habe.
Ja.
Beziehungsweise, nicht ich natürlich, ne?
Ja.
Als der Junge geboren wurde. Und das ist schade. Weißt du, wenn ich den mit 18 bekommen hätte, hätte der 20 Jahre eine Oma gehabt. Also so blöd das jetzt klingt, aber das ist halt... Ich denke, wir haben uns da ein Ei gelegt in dieser 70er Jahre anti-autoritär. Wir brechen alles, was traditionell und konservativ ist, auf. Und ich glaube, dieser ganze Individualismus-Trip zum Beispiel auch, ist, glaube ich, für mich auch einer der... Also ich gebe diese Werte nicht weiter. Ich glaube nicht an Individualismus.
Nein.
Nicht mehr. Ich glaube wirklich viel mehr mittlerweile an das genaue Gegenteil.
Ja, ich glaube an die Gruppe, an die Familie und den Zusammenhalt.
Absolut,
ich auch.
Ganz
ich
genau,
auch. Und das lebe ich auch total. Ja.
Absolut, so geht's mir auch. So geht's mir auch. Und das
Moritz.
Sind genau die Werte, die ich auch weitergebe an meine Kinder.
Also, wir sind uns einig, weitestgehend.
Dann können wir ja sagen, lass es gut sein. Mach
ja, lass es gut sein. Haben wir geklärt. Also nee, ich
aber
morgen.
Es ist natürlich wirklich bezeichnend, weil das ist natürlich wirklich was ganz anderes. Es weicht natürlich auch von dem ab, was zum Beispiel Schulsysteme mitteilen und so. Da muss man sich schon auch manchmal dann hinsetzen und sagen, du, was die da in der Schule erzählen, das muss nicht unbedingt die einzige Antwort auf Fragen sein. Und da maße ich mir an zu sagen, ich habe eine bessere. So, ne? Ja. Das passiert schon.
Das kann man auch sagen, finde ich, in unserem Alter.
Absolut.
Das ist eben genau das, was sich auch ändert, dass man sich irgendwann auch zutraut, Dinge beurteilen zu können, weil man sie auch beurteilen kann. So.
Zumindest bis zu einem bestimmten Grad, genau.
Moritz, ich sag's ungern, aber das war's.
Herrlich. Also nein, natürlich nicht. Herrlich.
Jetzt kannst du wieder heim.
Gemein.
Bist du auch immer, hast du
voll
auch so einen Zug?
Glück.
Nee, sag mal, hast du auch so einen Zug nach Hause? Ja, du willst dann auch wieder heim, gell?
Ich will wieder heim. Ich beginne auch mal draußen. Wie zu Hause wartet. Jetzt Frauchen kommt gleich und wir fahren heute Nachmittag noch nach Berlin, weil ich morgen früh in Potsdam drehen muss.
Ach, genau. Och, wie schön. Da habt ihr ja lauter tolle Sachen vor euch. Dann will ich dich gar nicht mehr länger aufhalten und sage einfach nur toll, dass du bei uns warst. Und ich mache morgen den Moritz Bleibtreutag. Ich gucke, ich war noch niemals in New York, aber dann auch alles 50-50 und Victor bringt's.
Dann viel Spaß dabei.
Hab ich.
Also
hab ich.
Hoffentlich versaue ich dir nicht den Tag dadurch.
Ich melde mich bei dir, wie es gelaufen ist. Tschüss.
Alles klar. Danke dir, Barbara. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.
Also wenn der mal irgendwie abends so ein Abendessen macht oder so, da wäre ich gerne mal eingeladen und dabei.
Dann nehmen wir das Mikro mit. Ganz entspannt. Nur so als Tipp. Wir würden gerne alle dabei sein.
Ja, okay, ja? Gut. Ich nehme das Mikro mit. Man kann ja auch das einfach heimlich aufzeichnen und die Leute vor vollendete Tatsachen stellen. Wie auch immer, toll, dass ihr mit dabei wart.
Und nicht vergessen, Frühstück mit Barbara ab nächster Woche.
Ja, und ihr seid hoffentlich auch mit dabei. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de.